Ich freue mich, dass ich nach so langer Zeit wieder unter euch sein darf. Diesmal hatte ich keinen so langen Weg. Ich habe es in einer Stunde und ich glaube 10 Minuten geschafft. Beim letzten Mal war es noch etwas weiter. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich möchte heute über das Thema sprechen: Sind wir als Gemeinschaft oder Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten die Gemeinde Gottes der Endzeit? Oder sind wir eine Gemeinde der großen reformatorischen Bewegung? Meine Eltern, Großeltern auf beiden Seiten kommen alle aus Hamburg. Meine Urgroßmutter und Mutter mütterlicherseits waren die ersten Adventisten in der Familie. Sie sind gleichzeitig durch Ludwig Richard Conradi Adventisten geworden. Übrigens, wir werden heute Nachmittag etwas mehr noch auch über Conradi sprechen. Conradi hat ja dann bekanntlich später, als er schon lange über das Pensionsalter hinaus war, die Gemeinde verlassen, das heißt, er wurde ausgeschlossen und hat dann als Präsident der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Baptisten versucht, eine Gemeinde, die Siebenten-Tags-Baptistische Gemeinde in Europa aufzubauen. Und er hielt dann Vorträge, er hatte dann seinen neuen Dienstherrn versprochen, dass er innerhalb von wenigen Monaten Tausende von Mitgliedern gewinnen würde, weil er davon ausging, dass viele aus der Adventgemeinde ihm folgen würden. Es waren denn tatsächlich nur 200 etwa, die das taten. Aber ich erinnere mich daran, wie meine Großmutter mir erzählte, wie sie und einige andere Schwestern, die durch Conradi ursprünglich in die Gemeinde gekommen waren, dann zu diesen Vorträgen gingen, in denen Conradi nun versuchte, die Siebenten-Tags-Baptisten zu stärken. Und sie gingen hinterher hin zu ihm und sagten: Aber Bruder Conradi, hast du uns nicht selbst mal gesagt? Das ist die Wahrheit. Und selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, glaubt ihm nicht. Und das wollte er dann natürlich nicht mehr hören. Sie blieben Adventisten. Ich bin meiner Mutter dankbar, dass sie mich mit dem Adventistenprediger in der Region, ich bin dann in Schleswig-Holstein, in der Provinz außerhalb von Hamburg aufgewachsen, das hing mit dem Krieg zusammen. Ich bin ihr dankbar, dass ich durch sie den Prediger kennengelernt habe, dass ich so Bibelstunden bekommen habe und dass ich so Adventist wurde. Aber davon abgesehen gab es bei uns zu Hause ja eigentlich kein so richtiges adventistisches Familienleben. Mein Vater war ein nicht praktizierender Lutheraner und alles, was ich an christlichem Familienleben mitbekam, war ein Tischgebet, das in Gedichtform gesprochen wurde. Und der Begriff Sünde war mir geläufig. Es gab zwei Dinge, die Sünde waren bei uns zu Hause. Das eine war Lebensmittel wegwerfen und das andere war Lügen. Diese beiden Dinge waren für mich Sünde, als ich heranwuchs. Es hat sich sicherlich auch in meiner Familie bewahrheitet, dass Gott keine Enkelkinder hat, sondern immer nur Kinder. Eine Bekehrung lässt sich nicht vererben. Insofern wurde die Beziehung zu Gott und die Begeisterung für die Adventgemeinde so von Generation zu Generation immer etwas weniger. Vielleicht war das aber auch ein Segen für mich, denn ich hatte auf diese Art und Weise keinen äußeren Druck. Niemand hat mich gezwungen, einen adventistischen Lebensstil zu übernehmen, den ich innerlich vielleicht nicht verstanden oder bejaht habe. So viel vielleicht nur so ein bisschen zu meiner Person, zu meiner Historie. Es ist ja heutzutage nicht politisch korrekt zu sagen, dass wir die Wahrheit haben, dass wir die Gemeinde Gottes sind, dass hier Wahrheit ist und dort Irrtum ist. Es widerstrebt uns auch als Christen, die wir den Wert der Demut ja sehr hoch schätzen, diese Einstellung zu übernehmen und gar zu verbreiten, anderen gegenüber zu bekennen. Das ist überheblich, das ist unchristlich. Und doch, wenn ein Noah das Gleiche gesagt hätte, wenn er gesagt hätte, wie soll ich gerade die Botschaft haben, um die Menschen zu retten, in die Arche hinein einzuladen. Wer bin ich denn? Ich bin doch auch nur ein ganz normaler Mensch. Nun, dann hätte es keine Rettungsbotschaft zu seiner Zeit gegeben. Wenn ein Mose, ein Elia, ein Abraham, das Volk Israel das Gleiche gesagt hätten, dann hätte Gott sie nicht als seine Werkzeuge gebrauchen können. Ich schlage vor, dass wir anhand der Bibel untersuchen, was dran ist an dieser Behauptung. Ich habe einen kleinen Vorsprung, denn ich gebe im Moment einer Journalistin Bibelstunden und da kam gerade vor kurzem genau dieses Thema dran. Gibt es eine Gemeinde Gottes der Endzeit? Und wenn ja, wie ist sie gekennzeichnet? Kann man das aus der Bibel zweifelsfrei herauslesen? Oder ist das eine überhebliche Selbstanmaßung? Nun, ich glaube, dass die Gemeinde Gottes der Endzeit in der Bibel beschrieben wird. Das ist das, was den frühen Adventisten so viel Motivation für die Mission gegeben hat. Wenn wir Offenbarung 12 aufschlagen, und wir haben eben gerade den Text zur Predigt gehört, Offenbarung 12, Vers 17, erster Teil, da heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Also zunächst einmal, in der Symbolsprache der Bibel ist die Frau, das Weib, die Braut, immer die Gemeinde Gottes, die Kirche. Aber hier ist nicht von der Frau, von der Kirche an sich die Rede, sondern von einem Überbleibsel, also von einer Gruppe von Menschen, die aus dieser größeren Gruppe hervorgegangen sind. Das ist das erste Merkmal. Das zweite Merkmal, Glaube an Jesus und Glauben wie Jesus. In Offenbarung 14, Vers 12, zweiter Teil, heißt es, ich lese mal den ganzen Vers, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Eigentlich heißt es im Griechischen hier, und die da haben den Glauben Jesu. Das ist ein Genitiv, der hier verwendet wird, der in zweierlei Hinsicht auszulegen ist. Einerseits Glaube an Jesus und andererseits Glauben wie Jesus. Wie hat Jesus geglaubt? Er hatte eine tiefe, von Vertrauen geprägte Beziehung zu Gott, dem Vater. Das war seine Stärke. Das hat ihn getragen. Und das charakterisiert diese besondere Gemeinde Gottes der Endzeit. Also erstens Überrest aus dem Christentum, zweitens Glauben an Jesus und Glauben wie Jesus. Und dann dritter Punkt, das Halten der Gebote. Sowohl in Offenbarung 12, Vers 17, wie auch 14, Vers 12 lesen wir, wie diese Gruppe der Übrigen gekennzeichnet wird. Da heißt es, die Gottes Gebote halten. Oder in Offenbarung 14, Vers 12, die da halten die Gebote Gottes. Welche Gebote Gottes? Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass es die 10 Gebote sind, die hier gemeint sind. Das heißt, das schließt den Sabbat mit ein. Das 4. Gebot können wir hier nicht rausnehmen. Das heißt, eine Gruppe von Christen, die nicht den Sabbat hält, hält nicht die Gebote, kann hier nicht beschrieben sein. Wenn ich unterwegs bin, unterhalte ich mich ja gerne mit meinen Mitreisenden. Und vor ein paar Jahren auf einem Transatlantikflug saß ein Manager der Autoindustrie neben mir. Wir kamen ins Gespräch und stellten fest, dass wir beide praktizierende, gläubige Christen sind. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Er war katholisch, aber ein sehr gläubiger, bibelgläubiger Katholik, was eher die Ausnahme ist. Es gibt viele nette Menschen in der katholischen Kirche, aber wenige, die sich wirklich so intensiv auf die Bibel stützen, wie dieser Manager, der neben mir saß. Und ich sagte zu ihm, naja, wenn Sie an die Bibel glauben, dann glauben Sie auch an den Schöpfungsbericht, so wie er in der Bibel steht. Ja, sagt er, das tue ich. Das heißt, Sie glauben auch, dass die Schöpfung erst vor relativ kurzer Zeit stattfand. Ja, sagt er, das glaube ich. Ich sage, wunderbar, ich auch. Ich sage, Sie glauben auch, dass die Schöpfung in 7 buchstäblichen Tagen abgelaufen ist. Ja, sagt er, das glaube ich auch. Ich sage, wunderbar. Und ich freute mich wirklich, einen Glaubensgenossen hier im Flugzeug zu finden. Und ich sagte, dann glauben Sie auch, dass Gott am 7. Tag ruhte. Ja, das glaube ich auch. Ich sage übrigens, welches ist der 7. Tag? Dann sagte ich, ja, der Sonntag. Ich sagte, wirklich? Und er guckte mich erstaunt an und seine Stirn legte sich in Falten. Wir wissen, dass die, die viele Falten haben, haben hinterher die größten Entfaltungsmöglichkeiten. Und ich sagte dann, ja, warum heißt der Mittwoch Mittwoch? Ja, sagt er, weil er in der Mitte der Woche liegt. Ich sage, okay, können wir ja einfach mal nachrechnen. Und ich holte meine 7 Finger raus. Ich hatte 10 dabei, habe aber dann nur 7 hochgehalten. Und er tat das Gleiche. War ein lustiges Bild, nehme ich mal an. Die Stewardessen, die die Gänge rauf und runter liefen, die haben sich wahrscheinlich gesagt, haben die denn keinen Taschenrechner? Ja, und dann fing er an zu zählen. Und ich meine, bei 7, das waren 8, bei 7 ist es ja leicht, den mittleren herauszufinden. Und so zählte er und er zählte noch einmal und dann sagte er völlig erstaunt, der Samstag ist der 7. Tag. Ich sage, sehen Sie, und die ganze Welt feiert den falschen Tag. Der war völlig von der Rolle. Ich sage, aber Sie als Katholik haben damit ja kein Problem. Sie glauben ja, dass der Papst das Recht hat, die 10 Gebote und auch den Feiertag zu verändern. Nein, 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 sagte er, der Papst hat nicht mehr zu sagen als Gott. Ich sage, gut, dass Sie das sagen. Ich bin auch der Meinung. Ich sage, wussten Sie übrigens, dass das schon 600 Jahre vor Christus in der Bibel vorhergesagt wurde, dass der Papst den Feiertag und die Gebote verändern wird? Was, sagte er, das steht sogar in der Bibel? Und er flüsterte dann etwas. Und ich sagte, ja, lesen Sie mal nach. Daniel 7, Vers 25. Das werde ich tun. Ich sage, haben Sie einen Katechismus und Bibel zu Hause? Ja, sagt er, ich habe beides. Ich sage, vergleichen Sie doch mal die 10 Gebote. Das werde ich tun. Also es gibt viele Menschen, die dankbar dafür sind, wenn wir mit ihnen dieses Thema anschneiden. Die wissen das nicht. Das sind ehrliche Menschen. Die haben die besten Absichten. In der Offenbarung wird gesagt, dass die Gemeinde Gottes der Endzeit unter anderem daran zu erkennen ist, dass sie die Gebote halten. Oder wir können es auch abkürzen und sagen, dass sie den Sabbat halten. Denn man kann den nicht rausnehmen aus den 10 Geboten. Viertens, die Gemeinde Gottes ist gekennzeichnet dadurch, dass sie den Geist der Weissagung hat. Offenbarung 12, Vers 7, da heißt es, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Nun, was ist das Zeugnis Jesu? In Offenbarung 19, Vers 10 bekommen wir die Antwort. Es ist auch immer wieder schön, wenn die Bibel sich selbst auslegt. Da heißt es nämlich, ich lese den ganzen Text, und ich fiel nieder zu seinen Füßen, zu den Füßen des Engels, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht, ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Und dann kommt die Erklärung, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Ein weiteres Kennzeichen. Geist der Prophetie auch genannt. Das heißt, eine besondere Gabe, die Gott seiner Gemeinde der Endzeit gegeben hat. Fünftens, die Gemeinde Gottes der Endzeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die dreifache Engelsbotschaft verkündigt. Worum geht's in der dreifachen Engelsbotschaft? Nun, wir brauchen das, glaube ich, an dieser Stelle nicht zu lesen. Aber es geht zunächst einmal um eine frohe Botschaft. Es geht um Anbetung, es geht um wahre Anbetung. Der Sabbat ist ja nicht deshalb heilig, weil es der siebte Tag ist. Also versteht mich nicht falsch. Aber Gott hätte ebenso den dritten, vierten oder fünften Tag wählen können als Tag der Anbetung. Der Sabbat ist deshalb heilig, weil Gott ihn heilig gemacht hat. Weil wir an diesem Tag an die Schöpfung und den Schöpfergott denken. Es geht um die Anbetung des wahren Gottes, des Schöpfergottes. Interessanterweise hat dieselbe Macht, die das vierte Gebot verändert hat, indem es um Anbetung geht, wahre Anbetung, auch das andere Gebot bearbeitet, in diesem Fall entfernt, völlig entfernt, indem es auch um Anbetung geht, nämlich das zweite Gebot. Das ist interessant, nicht? Das heißt, da ist eine Agenda, und wir wissen, dass Satan eine Agenda hat. Satan möchte nicht, dass Gott angebetet wird. Und deshalb geht es im Sabbatgebot um die wahre Anbetung Gottes, wie im zweiten Gebot auch. Und die Gemeinde Gottes der Endzeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die Menschheit wieder zurückruft zur wahren Anbetung Gottes. Und die ersten Adventisten sahen hier in dem Text der dreifachen Engelsbotschaft, besonders in der ersten Engelsbotschaft, den Wortlaut wiederholt, den sie auch im vierten Gebot im zweiten Mose 20 gesehen haben. Und sagen, jawohl, das ist eine Beschreibung unserer Gemeinde. Und dann haben wir noch einen interessanten Text in Offenbarung 10. Ich weiß nicht, wie ihr damit vertraut seid. Mir ist das erst in letzter Zeit so richtig bewusst geworden. Vielleicht lese ich mal den Abschnitt. Denn hier sahen sich die frühen Adventisten, die durch die Erfahrung der Miller-Bewegung, die Erfahrung der Enttäuschung gegangen waren, beschrieben. ab Vers 1, und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen mit einer Wolke bekleidet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Was ist dieses Büchlein, das aufgetan war? Nun, unsere Glaubensvorväter sagten, hier muss das Buch Daniel gemeint sein. Ein Verständnis des Buches Daniel, der Prophetien. Denn wenn wir bei Daniel nachlesen, da heißt es, und du Daniel, geh hin und versiegele dieses Buch. Denn es geht erst um die Zeit des Endes und dann werden viele dieses Buch verstehen. Und hier wird offenbar von demselben Buch gesprochen, aber diesmal ist es aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreib es nicht auf. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Und jetzt kommt das wiederum, was die frühen Adventgläubigen auf sich bezogen haben. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Geh hin und nimm das Buch Daniel, so hatten sie es verstanden. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm und verschling's. Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird's süß sein wie Honig. Mit anderen Worten, diese Botschaft aus Daniel, die Berechnung der Wiederkunft Christi und die sehr konkrete Wiederkunftserwartung wird eine große Freude auslösen. Das ist das Süße im Mund. Aber danach kommt die Enttäuschung, kommt das Bittere im Magen. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Und es war süß in meinem Mund wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Hier sahen die frühen Adventgläubigen, die durch die Zeit der Enttäuschung der Millerbewegung gegangen waren, ihre Erfahrung vorausgesagt. Und dann kommt ein interessanter Vers. Da heißt es, und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Hier auch, hier sahen sich die Adventgläubigen beschrieben. Und sie sahen hier eine Aufforderung, dass sie nach dieser Enttäuschung sich jetzt noch einmal aufmachen sollten, um die dreifache Engelsbotschaft weltweit zu verkündigen. Das heißt, wir haben hier sieben Punkte, die die Gemeinde Gottes der Endzeit charakterisieren, beschreiben. Ich wiederhole nochmal, ein Überrest aus dem Christentum. Glaube an Jesus und Glaube wie Jesus. Halten der Gebote, das heißt inklusive Halten des Sabbats. Ausgerüstet mit dem Geist der Weissagung als ein besonderes Führungsinstrument. Fünftens, Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft, das heißt ein Aufruf der Menschen zur wahren Anbetung Gottes zurückzukommen, zurückzukehren. Und sechstens, Enttäuschung, die Enttäuschung von 1844 in prophetischer Sicht vorhergesagt. Und schließlich, Ein siebter Punkt, den möchte ich noch hinzufügen, wenn wir Offenbarung 14, Vers 6 lesen. Auch hier sahen sich ja die Adventgläubigen im Voraus beschrieben. Da heißt es, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Hier sind zwei Merkmale, die wichtig sind. Das eine, der Engel, der stellvertretend für die Gemeinde Gottes der Endzeit steht, fliegt mitten durch den Himmel. Das heißt, für alle hörbar, für alle sichtbar, für alle wahrnehmbar. Und dann wird dieser Gedanke nochmal wiederholt, indem gesagt wird, zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Das heißt, das ist auch der Grund dafür, warum die Adventisten am Anfang und auch bis heute sich nicht einteilen lassen in die Missionierung einer bestimmten Region. Diesen Versuch gab es ja mindestens zweimal in der Geschichte der modernen Missionsbewegung, dass sich die Kirchen, die protestantischen Kirchen, zusammensetzten und sagten, okay, wir teilen die Welt auf, diese Kirche darf dieses Land missionieren und diese Kirche dieses Land. Und so wurde ja die Welt aufgeteilt. Und als Adventisten haben wir immer gesagt, nein, das können wir nicht akzeptieren. Wir wollen zwar Frieden mit jedermann, aber wir haben von Gott einen Auftrag bekommen, der an alle Menschen geht, an alle Völker, an alle Sprachen. Wir können nicht nur in diesem Gebiet aktiv sein und ein anderes Gebiet einer anderen Kirche überlassen. Dann wären wir Gott untreu, das geht nicht. Das heißt, die frühen Adventisten haben deutlich gesehen, anhand dieser Texte, die Entstehung, die Existenz und das Wirken dieser Kirche wurde bereits 2000 Jahre oder damals 1800, 1900 Jahre im Voraus vorhergesagt von Gott. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges hinzu. Die Gemeinde Gottes der Endzeit wird durch Gott geführt. Wir haben das eben schon mal angedeutet, durch den Geist der Weissagung. Das Interessante ist, dass Ellen White ja erst Gottes dritter Versuch war, oder schon der dritte Versuch war. Gott hatte vorher versucht, zwei andere Personen für diesen besonderen Dienst in der Gemeinde Gottes zu gewinnen, aber sie waren nicht bereit. Und Gott, wissen wir, zwingt niemanden. Er erwartet Freiwilligkeit. Hätte der Erste und auch der Zweite den Auftrag Gottes angenommen, hätte es nicht diese schlimme Enttäuschung im Jahr 1844 gegeben. Und so war es dann kurz nach der Enttäuschung, dass Gott Ellen White beauftragte, ein besonderes Sprachrohr für die Gemeinde der Übrigen zu sein. Das Interessante ist, dass sie, obwohl sie 1915 gestorben ist, weiterwirkt durch ihre Literatur. Und, das wissen die wenigsten, wenn es in der Generalkonferenz im Exekutivausschuss der Generalkonferenz heute um eine wichtige Entscheidung geht, die einen prinzipiellen Charakter hat, dann geht in der Phase der Beratung oder bevor es zur Entscheidung kommt, eine Anfrage an das White Estate, das ist typischerweise immer in der Generalkonferenz angesiedelt, das war vorher so, das ist auch jetzt so. Die Frage lautet, was hat Gott uns durch Ellen White zu diesem Thema bereits gesagt? Und dann werden veröffentlichte Manuskripte und unveröffentlichte Manuskripte durchforscht. Und dann gibt es eine Stellungnahme des White Estate, das wieder zurückgeht an den Ausschuss der Generalkonferenz. Und dann wird das mit berücksichtigt bei der Entscheidungsfindung. Das heißt, bis zum heutigen Tage ist die Gemeinschaft der Siebentagsadventisten oder die Kirche der Siebentagsadventisten geführt durch den Geist der Weissagung. Noch eins ist wichtig. Im Jahr 1848, also 4 Jahre nach der Enttäuschung, aber noch deutlich vor der Gründung der Generalkonferenz im Jahr 1863, gab es die sogenannten Sabbatkonferenzen. Das waren Konferenzen, die ursprünglich ganz am Anfang nur am Sabbat stattfanden, aber dann wurden das doch mehrere Tage. Diese Sabbatkonferenzen dienten dazu, dass die damals ja ein paar hundert Gläubigen, die nach der großen Enttäuschung übrig geblieben waren und sich um die Heiligtumslehre und den Sabbat herum gebildet hatten, die trafen sich, um ein Lehrgebäude zu erarbeiten. Sie wollten wissen, was ist wirklich biblische Wahrheit. Sie wollten nicht abhängig sein von irgendeiner kirchlichen Tradition. Und Ellen White war auch dabei. Aber das Interessante war, dass Ellen White hinterher sagte, ich habe in den meisten Fällen überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Ich habe keine Beiträge liefern können. Die Brüder haben zusammengesessen, haben die Bibel studiert und haben so versucht, biblische Wahrheit zu erkennen. Und wenn sie dann fertig waren, dann, so sagt Ellen White, gab Gott mir ein Gesicht und zeigte mir, ob die Lehre wirklich biblisch und richtig sei, die man gefunden hatte, oder ob ein Fehler drin sei. Und wenn es fehlerhaft war, hat Gott nicht durch Ellen White gesagt, das ist aber so und so, sondern er hat lediglich gesagt, ihr müsst weiter forschen. Zurück zur Bibel. Interessant. Aber auf diese Art und Weise wurde ein Grundgebäude von Lehren, von Erkenntnissen, von biblischen Fundamenten gebaut, die göttlich bestätigt wurden. Es sind 8 Punkte, die in den Sabbatkonferenzen definiert wurden und verabschiedet wurden und die alle den Siegel, das Siegel der göttlichen Bestätigung trugen. Die unmittelbar bevorstehende persönliche und vor dem Millennium stattfindende Wiederkunft Christi. Zweitens, der Dienst Christi im himmlischen Heiligtum, dessen Reinigung im Jahr 1844 begonnen hatte. Drittens, der Sabbat des siebten Tages. Viertens, Gottes besondere übernatürliche Erleuchtung durch Ellen White. Fünftens, die Verpflichtung, alle 3 Engelsbotschaften zu verkündigen. Sechstens, die bedingte Unsterblichkeit und der Tod als traumloser Schlaf, also bedingt im Sinne nur durch die Auferstehung, ja, die Auferweckung durch Christus, das ist die Bedingung. Siebtens, die zeitliche Einordnung der 7 letzten Plagen. Achtens, das endgültige und völlige Auslöschen der Gottlosen nach dem Millennium, also statt eines ständigen Brennens in einer Hölle, was ja die meisten anderen Christen glaubten zu der Zeit und auch heute noch. Das heißt, hier wurde ein Lehrgebäude geschaffen, das auch die göttliche Bestätigung hatte. Das heißt, es ist nicht nötig, an dieser Stelle wieder das Rad neu erfinden zu wollen. Nun, die Zeit ist ziemlich abgelaufen, aber ich möchte noch eins erwähnen. Die Gemeinde Gottes der Endzeit spiegelt nach meiner Einschätzung auch den Charakter und Dienst Christi wider. Zunächst einmal glaube ich, dass wir ein Gottesbild haben, das gewaltfrei ist, das wahrhaft tolerant ist, dass wir nicht nur glauben, weil wir nette Menschen sind, sondern dass wir auch argumentieren können anhand der Rebellion des Luzifer und Gottes Reaktion darauf, wie Gott die Entscheidung seiner geschaffenen Wesen respektiert, wie er nicht einfach nur hingeht und fertige Tatsachen schafft, sondern wie er die Beweise auf den Tisch legt für seine Liebenswürdigkeit und für seine Vertrauenswürdigkeit. Und der größte Beweis ist ja, er wurde Mensch in Jesus Christus und lebte unter uns, zeigte uns seine Liebe und starb am Kreuz für uns. Das Gottesbild unterscheidet uns meiner Meinung nach von praktisch allen anderen Christen. Das ist wichtig. Zweitens, der Charakter Christi spiegelt sich in der Gemeinde Gottes, in der Gesundheitsbotschaft. Jesus hat geheilt und verkündigt, weil dadurch seine Verkündigung auch eine besondere Form von Glaubwürdigkeit erhielt. Eine sichtbare, fühlbare, messbare Form der Liebe und Autorisierung. Drittens, Bildung. Ich glaube, dass das weltweite Bildungswerk, die Schulen der Gemeinde, ein Ausdruck unseres Gottesbildes, unseres Menschenbildes sind und den Charakter Christi widerspiegeln. Warum? Weil, wenn Menschen sich für Christus entscheiden, dann reicht es nicht, dass sie einfach nur Halleluja rufen und sagen, dass sie Christen sind, sondern sie müssen eine intelligente, unabhängige, freiwillige Entscheidung treffen. Dazu ist Bildung Voraussetzung. Und deshalb ist es so wichtig, dass Bildung angeboten wird, erstens als Hilfe zur Selbsthilfe und zweitens, um als Menschen freiwillig sich für Gott entscheiden zu können. Und dann natürlich die Rolle des Laien. Wir sind eine in hohem Maße von unseren Gemeindegliedern getragene Gemeinde. Wir sind keine Pastorenkirche. Ja, ich finde das immer wieder toll, auch wenn ich es schätze, dass wir Berufsprediger haben. Aber wenn ein Prediger irgendwo ausfällt und mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht da ist, dann hört bei uns die Gemeinde nicht auf zu existieren. Ja, wir sind eine vom Laientum getragene Bewegung. Aber all das sollte uns nicht mit Arroganz oder Überheblichkeit füllen, sondern mit einem Sinn für Verantwortung und Liebe für die Menschen, die noch nicht Gott so kennen, wie er sich in der Bibel darstellt und wie wir ihn kennengelernt haben. Ich glaube, es ist gut und wichtig, dass wir Geschichte studieren, dass wir etwas über die Vergangenheit wissen. Aber ich glaube, dass es im Punkto Adventgeschichte sogar extrem wichtig ist, dass wir unsere Geschichte kennen und dass es gefährlich ist, wenn wir unsere Geschichte nicht kennen. Und ich möchte hier mit einem Zitat von Ellen White schließen, das sie in Life Sketches auf Seite 196 geschrieben hat. Da heißt es: Für die Zukunft haben wir nichts zu befürchten. Es sei denn, wir vergessen, wie uns der Herr geführt hat und wie er uns in unserer Geschichte unterwiesen hat. Lasst uns daran denken, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat, welchen Segen er uns zuteil hat werden lassen. Und lasst uns das als Grundlage für die Zukunft nehmen. Wir haben nichts zu befürchten. Wir glauben an einen wunderbaren Gott, der eine Gemeinde der Endzeit hat, nämlich die Kirche der Siebentagsadventisten. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns eine so wichtige und frohmachende Botschaft geschenkt hast, von der Erlösung durch Jesus Christus, von der Wiederkunft Jesu, von der Anbetung. Und Herr, du hast uns den Auftrag gegeben, diese Botschaft an andere Menschen weiterzugeben, bevor du wiederkommst. Manchmal neigen wir dazu, das zu vergessen, weil wir so viele Dinge im Kopf haben, die uns im Alltag belasten. Herr, lass du uns wieder daran denken, dass wir durch verschiedene Kanäle, durch das Zeugnis im Alltag, durch Gespräche mit unseren Freunden, Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen, geführt durch den Heiligen Geist, Menschen von deiner Liebe erzählen können. Herr, erfülle uns dazu mit deinem Heiligen Geist. Fülle unsere Herzen mit der Liebe Jesu, die er für uns hat, sodass sie uns drängt, dass Menschen, die uns kennenlernen, dich kennenlernen möchten. Befähige du uns dazu durch deinen Heiligen Geist. Bleibe du bei uns an diesem Tag und in dieser schwierigen Zeit schenk du uns Ruhe und Gelassenheit, Frieden, Stabilität und vor allem diese Freude, über die wir heute Morgen in der Sabbatschule gesprochen haben. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.